In Deutschland wird ein langes Wochenende gefeiert. Wir haben am Freitag den Tag der Deutschen Einheit gehabt. Mein Name ist Alexander Fallier.
Mein Name ist Raoul Pinto.
Willkommen in der neuesten Ausgabe von Bartwuchs minus Burnout.
Burnout, genau. Mit der Episode 4, eben 2 Tage nach dem Tag der Deutschen Einheit, am 5. Oktober 2025.
Ja, Raoul, kannst du dich noch erinnern, als wo du bei den neuralgischen Terminen der Deutschen Einheit warst oder wie du die verbracht hast? Ich muss zu meiner Schande gestehen, Angela Merkel weiß, dass sie in der Sauna war am 9. November 1989. Ich habe da einen ziemlichen Blackout. Ich kann es nicht mehr einordnen, wo ich da ganz genau war an diesem Abend, als die Mauer fiel. Ich weiß aber, dass dann am 3. Oktober 1990 dann, also dem tatsächlichen Einheitstag und wo dann die deutsche Einheit wieder vollzogen wurde und die Souveränität des Staates hergestellt wurde, dass ich da gerade Studienanfänger dann war. Also ist doch alles schon wieder eine ganze Weile her. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ach, ich war nicht auf dem Hasselhoff-Konzert, deswegen bin ich mir sicher. Da war ich 9 Jahre alt, 1989. Das ist einfach. Also ich weiß noch, dass ich Kind war, ne? Aber ich erinnere mich daran, dass ich Tagesschau gesehen habe mit meinen Eltern und da wurde gesagt, dass die Mauer eröffnet wurde. Ich erinnere mich daran, dass da kam diese berühmte Frage von dem Journalisten so, ab wann es denn gelte, dass das keine Kontrollen mehr gäbe an der Grenze. Und dann hat er gesagt, so meines Wissens ab sofort. Und das war so eine der Aufnahmen von der Tagesschau, an die ich mich tatsächlich erinnere. Und ich erinnere mich auch daran, dass man gesagt hat, dass eine Krankenschwester aus Berlin von einem ihrer Patienten, der ferngesehen hat, erfahren hat, dass die Mauer geöffnet sein solle. Und sie konnte es nicht glauben und ist dann über die Grenze gefahren und wieder zurück zum Krankenhaus, um es einfach auszubringen, ob es jetzt geht oder nicht. Ja, ziemlich krass. Ja, und gibt es halt noch die Story, dass der Cousin meiner Mutter, der ist in der DDR eben aufgewachsen und den hatten wir öfter besucht. Und irgendwann habe ich mal meine Mutter dann später gefragt, also da war ich dann schon irgendwie 20 oder sowas, wieso wir die nicht mehr besuchen? Da hat sie gesagt, nein, das können die ja uns besuchen kommen. Also, das heißt natürlich kein Grund, sie nicht zu besuchen, ne? Aber das
Ja,
war
ja.
so der große Unterschied zu davor.
Klasse, ja, genau. Also es ist schon, ich glaube, die deutsche Einheit ist tatsächlich ist so, oder beziehungsweise dann dieses Zusammenbrechen der DDR und der Mauer dann insbesondere ist eben der 9. November, ja, als das spannende Datum. Und ich weiß selber, dass ich da im tiefsten Süddeutschland war. Ich war da in Sonthofen bei der Bundeswehr beim Wehrdienst leisten und war möglicherweise dann da auch am Abend noch schwimmen oder in laufen im Stadion oder sonst irgendwie. Aber habe damals einfach die Nachrichtenlage nicht ganz so intensiv verfolgt. Deswegen kann ich einfach nicht genau sagen, ich wüsste jetzt auch nicht mal, was das für ein Wochentag war oder sonst irgendwie. Wenn man natürlich dann irgendwie ein bisschen näher an Berlin wohnte, war das, glaube ich, dann schon irgendwie eine ganz präzise oder ganz wie sagt man nicht, beeindruckende und aber auch bewegende Situation, kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mich auch später dann an die Nachrichtenbilder natürlich erinnern und so weiter, aber an den Tag selbst nicht. Das ärgert mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, weil es gibt ja andere Termine wie 9/11 oder so, da weiß man ganz genau, wie man den Tag dann da verfolgt oder erlebt hat und ja.
Ja, aber es war schon auch eine andere Zeit, ne? Also es war ja, ne,
Oder?
natürlich irgendwie mehr als 10 Jahre Unterschied. Und auch also die Medienaufmerksamkeit, ne? Also wieso, ich erinnere mich daran, dass ich bei 9/11 irgendwelche Videos runterladen konnte im Internet, die dann halt tatsächlich die Aufnahme gezeigt haben von, wie das Flugzeug in den Turm rein fliegt und explodiert. Sowas gab es ja nicht quasi, ne? Also es gab halt Fernsehaufnahmen, wenn da kein Fernsehteam war, 89, dann hast du es halt nicht erfahren. Das war halt 2001 schon anders. Da gab es einfach viel mehr Kameras überall. Also es gab ja, ne, also diese, es gab vielleicht schon Überwachungskameras zur Grenze, aber die kommt man halt nicht ran. Ja. Und dann
Ja,
auch nicht
oder?
in den Nachrichten, ja.
Das stimmt. Was mich da aber noch im Nachgang dann so ein bisschen beeindruckt hatte, war, dass eben 89, als ich da eben bei der Bundeswehr war und zwar in einem Ausbildungsprozess in dem Moment, aber es gab keine, also zumindest in meinem Umfeld keinerlei Einheiten, die da irgendwie in Bereitschaft versetzt wurden und dass man sich da irgendwie jetzt militärische Sorge gemacht hätte, dass da irgendwie die NVA oder gar noch die Sowjetunion, da die Russen da in irgendeiner Form Aggression walten lassen. Also da war wohl eine gewisse Grundentspanntheit schon mal da. Und das war ganz im Gegenzug anders bei meinem Vater seinerzeit. Der hatte seinen Wehrdienst geleistet, just in dem Moment, als die Mauer in Berlin hochgezogen wurde. Also sprich der Vorprozess da zu dem Fall der Mauer. Und der wiederum wurde eben dann, da gab es Ausgangssperren für die Wehrdienstleistenden und da wurde schon eine Grundalarmbereitschaft eben eingerichtet in der Phase, wenn man sich da dann doch Sorgen gemacht hat. Also das fand ich dann schon auch, sagen wir mal, sehr angenehm im Nachgang, dass man da die Situation dann möglicherweise schon ganz gut einschätzen konnte und dann eben gesehen hat, dass da ein System am Verfallen ist.
Ja. Ja, da gibt es doch auch die Aussage mit, dass die Demonstrationen waren und noch der 50. Geburtstag oder sowas von der DDR
Ja,
gefeiert
stimmt.
wurde mit Honecker, der das feiern wollte und während draußen die Demonstrationen waren, wo man gesagt hat, der versteht nicht, dass es hier schon kurz vorm Ende ist und trotzdem versucht er, diesen Geburtstag zu feiern.
Ja, da ist wohl was dran. Und das Gute eben, dass auch die ganzen Demonstrationen dann doch mit relativ wenig Gewalt begleitet wurden. Also das würde man vielleicht auch heute so in dieser Art und Form in anderen Ländern so nicht mehr erleben, ne, dass da doch diese friedliche Revolution, wie es dann auch heißt, und eben in den Städten Berlin, Leipzig, ich weiß gar nicht, was waren sonst noch die Hochburgen. Bei Leipzig weiß ich es insgesamt, da war glaube ich auch Thierse oder auch der Schauspieler Jan-Josef Liefers engagiert. Schon eine tolle Sache. Also da können wir, glaube ich, auf unser Land schon auch ein bisschen stolz sein, in dem Sinne, dass das alles so gut funktioniert hatte. Ja.
Ja, da gibt es eine lustige Story, die mich jetzt daran erinnert. Und zwar ein Freund von mir, der kommt aus Leipzig, ist dort aufgewachsen, aber kam, ich weiß nicht mehr in welchem Alter, aber wir haben uns vor allem kennengelernt, weil wir gemeinsam ein Abitur gemacht haben, 2001. Und der hat jetzt keine Ahnung, wann war das? 2018? Nee, 15? Ach, weiß ich nicht mehr. 17, irgendwie sowas. Zweite Hälfte der 10er Jahre geheiratet. Auch ganz nett, er hat gesagt, er ist die Fotos durchgegangen, hat gesehen, hat gesagt, er muss mich einladen. War super, ja. Ein
Ja.
schöne Sache von einem alten Freund, den ich da auch schon wahrscheinlich keine Ahnung wie viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Aber da saß ich nämlich neben, wie soll ich das sagen, neben dem Bruder vom Ex-Mann seiner Mutter. So.
Okay.
Es klingt natürlich nach einer weirden Connection, also die sind immer noch in gutem Kontakt, offensichtlich, sonst wäre er nicht bei der Hochzeit gewesen. Das war auch, also der Mann von der Mutter von dem Freund von mir, den hatten wir auch mal in den USA besucht, weil er ist Amerikaner.
Ja, okay.
Und da ist natürlich die Frage, wie haben die sich kennengelernt, also die Mutter und der Amerikaner. Das war nicht der Vater von dem Freund von mir, sondern wie kommt ein Amerikaner nach Deutschland? Ne? In dem Fall war es so, dass sein Bruder, also der, mit dem ich mich unterhalten habe, gesagt hat, ihn hat in die DDR immer so interessiert. Er fand das total spannend. Was ist denn Sozialismus und Kommunismus? Und es wird immer so böse gesagt. Und er hat halt irgendwie in die Geschichte und es hat ihn wahnsinnig interessiert, wie das denn ist und hat sich angeschaut. Das war schwierig natürlich mit Visum und wie kommt man denn da hin und was soll man machen? Und er hat sich halt wirklich da wohl, ne, tief damit auseinandergesetzt, damit er in die DDR reisen darf. Und dann kam er, jetzt pass auf, nach Leipzig im August 89.
Oh, okay.
Und dann ist das natürlich so, also er kam halt kurz vorm Ende der DDR in Leipzig an und in Leipzig war ja
Ja.
natürlich eine der Hochburgen überhaupt für diese Montagsdemonstrationen.
Genau.
Und hat gemeint, das war natürlich dann schon schade, dass er nicht den Kommunismus so erlebt hat, wie es war, sondern nur das Ende mitbekommen hat, aber er war halt live im Geschehen dabei. Und er hat tatsächlich wohl auch so gewohnt, dass er einen Blick hatte auf die
Thomaskirche, oder?
Auf die Thomaskirche in Leipzig, genau. Ich weiß nicht mehr, wie die Kirche heißt. Wenn du sagst Thomaskirche, glaube ich dir das jetzt einfach mal,
Ja,
weil
doch,
das
das war
vielleicht.
die,
Und
denke
es
ich, die
war halt diese
Romanenkirche.
Kirche, wo der Pfarrer halt, ne, sehr offen war dafür. Deswegen haben die sich dort versammelt und er hat das halt durchgehen lassen, weil es dann doch geschützter war als Bereich. Und er hat gemeint, dass der hatte auch super Stories drauf gehabt. Ja. Der hat gesagt, dass noch jemand in der Gruppe, also ne, das war der Grund, warum sein Bruder dann in den Besuch gekommen ist. Da war schon die WM vorbei und da hat er eben die Mutter von einem Freund von mir kennengelernt und haben die sich so gut verstanden, dass sie irgendwann geheiratet hatten. Also das war die Connection sozusagen. Aber
Wow,
ich fand es
ja.
halt so ironisch, ne, dass er so
Ja.
interessiert und Russland war schwierig, aber DDR hat er geschafft, aber halt kurz vorm Ende der
Kurz vor,
DDR. Aber er hat ein Stück Zeitgeschichte halt hautnah miterlebt, auf jeden
absolut,
Fall.
absolut, ja.
Der hat
Ja.
erzählt, dass man das früher, ne, das war vor der Wende, ne, also vor dem Fall der Mauer, war es ja so, dass ja die Leute geflüchtet sind. Und da gab es das, dass du bist mit dem Auto an so einen See gefahren. Und das war, glaube ich, dann in Ungarn. Und dann hast du halt das war so gang und gäbe, dass du, wenn du flüchtest, lässt du einen Schlüssel stecken im Auto.
Ah, okay.
Weil du brauchst das Auto nicht mehr. Du gehst davon aus, du kommst nie wieder zurück. Und dann kommst du irgendwie über den See schwimmen, keine Ahnung, Boot, wie auch immer, kommst du über
Dann
die
bist du in
Grenze
Österreich wahrscheinlich dann, oder?
und dann ist er bis nach München gekommen, ja, wie auch immer, der das geschafft hat, dann wahrscheinlich mit Zug und irgendwie müssen ja auch Geld gehabt haben, wahrscheinlich gab es dann wohl auch Helfer auf der anderen Seite, so. Und dann stand er in München und hatte ausgemacht, dass da seine Freunde, Verwandte oder wie auch immer, er in die Wohnung rein darf von denen, wollte den Schlüssel rausziehen. Aber der hing ja in seinem
Ah,
Auto.
okay.
Na,
Hatte zu
das
viele
sind.
Schlüssel hinterlassen.
Ja, na klar, du bist natürlich super aufgeregt, verlässt das
Natürlich.
Land, gehst davon aus, dass du deine Familie nie wiedersehen kannst und deine Freunde. Da denkst du, ja, also das sind schon so Stories, wo die. Also nicht, dass man die unbedingt erleben möchte, aber wenn das jetzt dann einfach mal 20, 30 Jahre vorbei ist, kann man da natürlich voll drüber lachen, ja, und auch irgendwie glücklich sein, dass die Zeiten, wo man sich, also ne, in Mitteleuropa fühlt, als müsste man das Land verlassen, weil man sonst nicht mehr leben kann. Also es ist ja, muss ja wahnsinnig psychisch gewesen sein, für die Psyche krass gewesen sein, zu sagen, ich gehe ein, das Risiko, dass ich niemanden kenne und alle meine Familie verlasse und alle meine Freunde, weil ich hier nicht mehr leben kann. Das ist also
Ja.
echt, auch zu wissen, ich komme nie wieder zurück.
Ja. Und man weiß ja oder wusste ja zum Teil auch, dass die dann von der Familie zurückgelassen wurden, dass die ja dann zum Teil auch diverse Repressalien dann erlebt haben. Oder wenn man
Ja,
jetzt zum
durchaus.
Beispiel aber auch in Berlin geflüchtet ist, dann gab es ja auch den Todesstreifen und der hat ja den Namen nicht umsonst. Da sind ja doch einige Menschen dann noch erschossen worden, so auf dem Weg der Flucht und so weiter. Also es ist schon ein ganz bitteres Kapitel da an der Stelle. Und der Druck, wie gesagt, der ist schon enorm. Und wenn man den dann so empfindet, dass man dem trotzdem dann nachgibt und sagt, ich flüchte, nehme das alles auf mich, da hat man schon, glaube ich, einen großen Willen auch entsprechend. Ne?
Auf jeden Fall.
Allen Respekt.
Also ich
Ja.
selbst habe aber jetzt keine Erinnerung mehr daran, wo ich war. Wie gesagt, ich war 9 Jahre alt. Ich erinnere mich an ich habe sicherlich nicht verstanden, um was es da ging. Muss man auch
Ja.
klar sagen.
Ich schütte da eben auch wirklich die Asche auf mein Haupt, wie gesagt, dass ich da so ignorant war. Ich muss aber auch wiederum sagen, in dem ganzen Zusammenhang, weil ich war ja dann noch auch 1990 im Frühjahr noch bei der Bundeswehr und da hatte ich dann einen tollen Hauptmann, der dann einfach mal Hauptmann Schwarz, hieß er damals, und den habe ich da sehr wertgeschätzt. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass wir dann als kompletter Zug, als Zivilpersonen eine Reise, als Reisegruppe, als Touristen nach Leipzig eben noch gemacht haben, bevor dann die Wende oder beziehungsweise die Einheit schon dann komplett erschaffen war, haben wir Leipzig besucht und sind dann noch mit so einem Reisebus eben über eine Transitstraße, wie das da ja so schön hieß, und mit Kontrollen noch, auch wenn die dann deutlich lockerer waren als sonst irgendwie, eben nach Leipzig und haben uns die Innenstadt angeschaut, das Völkerschlachtsdenkmal, das war damals noch pechschwarz vom Ruß und dann die Stadt war schon noch sehr, sagen wir mal, in Anführungszeichen, heruntergekommen, wenn man sie jetzt heutzutage auch kennt und als tolle moderne Stadt. Und ja, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Und wir mussten eben, durften eben halt nicht zu erkennen geben, dass wir eben Bundeswehrsoldaten sind, sondern waren da wirklich nur als Bürger der Bundesrepublik noch zu Besuch in der DDR. Das war schon imposant und auch sehr, sehr beeindruckend, muss man auch sagen. Also wenn man da, ja, wie gesagt, aus Süddeutschland und wenn man jetzt keine familiären Beziehungen in den Osten hatte, so wie du jetzt, da hatte ich einfach zu wenig Ahnung. Ich war wohl mit der Schule mal noch in Berlin und da hat dann eben auch dieses Ost-West-Berlin-Hopping da gemacht. Aber Berlin war natürlich nochmal eine andere Nummer als sonst so eine Stadt wie Leipzig oder möglicherweise noch eine kleinere Stadt denn da in der DDR. So.
Absolut. Ja, da gebe ich dir recht, ja. Also wir hatten halt den Cousin meiner Mutter, der eben ein paar Mal besucht. Lustigerweise, also das ist eine kleine Side Note, da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja, sein Sohn ist ja dann mein Großcousin. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich mit dem Begriff Großcousin ein bisschen mehr auseinandergesetzt, zumindest so auf Wikipedia-Ebene. Weil Wikipedia hat ein interessantes Schaubild, wie Familienzugehörigkeit wie heißt. Da steht Großcousin tatsächlich nicht drin. Ja? Also das ist tatsächlich nicht dort. Aber es gibt eine extra Seite über Großcousin, also zumindest einen extra Abschnitt. Und da steht vor allem drin, dass Großcousin je nach Region unterschiedliche Bedeutung hat. Ne, es kann irgendwie
Also wie
der.
intensiv das dann noch zur Familie gehört oder wie?
Nee, also tatsächlich, was das bedeutet. Also entweder ist das so der Cousin deines Großvaters so in die Richtung, ja, also du weißt, groß. Oder halt auf deiner Generation.
Verstehe.
Also so, das sind so die Unterschiede in den verschiedenen Regionen anscheinend. Also auf jeden Fall fand ich es immer ärgerlich, wenn die Leute gesagt haben, das wäre ein Großcousin. Nicht so. Deswegen sage ich da eben, dass er ist der Cousin meiner Mutter, weil das ist ganz klar, wer das ist, aber sein Sohn ist dann irgendwie vielleicht wahrscheinlich mit mir verwandt, vielleicht auch nicht. So. Je nachdem, wo man liegt. Ich zähle ihn natürlich zur Familie, ist ja klar.
Ja, nee, okay.
Ja, nee, klar, also wir hatten ja auch eben hin und wieder Kontakt und der ist so lustigerweise auch in der IT. Also das hat sich ganz interessant ergeben. Das war wahrscheinlich in der Zeit damals. Also sein Bruder war, also was heißt sein Bruder, ist auch mein Person vom Cousin meiner Mutter. Und der war halt dann auch nochmal älter. Ja, der war wahrscheinlich schon über, also Ende der Teenie-Jahre, glaube ich, mehr oder Mitte der Teenie-Jahre. Und ne, für die Jugend in der DDR war das immer noch eine Geschichte, weil die ja dann doch Best Musik gehören wollten, ja. Und ich glaube, das hätte man, da müsste man mal die auch jemanden interviewen von damals, weil zu sagen, ne, wir sind halt in die Disco gegangen. Also gut, bei mir war das schon natürlich nach der Wende. Und haben Westmusik gehört. Wahrscheinlich eher ein Problem, Ostmusik zu hören, so. Aber das, ich weiß noch, dass das mit der Jugend in der DDR durchaus eine Schwierigkeit gab, weil es so zwar verboten war, aber man hat auch gewusst, dass es trotzdem passiert. So. Ja. Und das sind auch gesagt, das wäre okay, weil sonst gibt es halt einen Aufstand, weil die Jugend ist immer schwierig, im Zaum zu behalten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es gab doch auch diverse Bands, die dann auch noch auftreten durften in den 80er Jahren oder End-80er Jahren in Ost-Berlin oder irgendwo innerhalb der DDR dann. Und war nicht dann auch beispielsweise, glaube ich, Depeche Mode irgendwie mal in Ost-Berlin, weil doch auch dieser Martin Ligo, also einer der Mitglieder, glaube ich, eine Zeit lang in Berlin, auch in West-Berlin noch gelebt hatte oder da auch irgendwie, der spricht auch Deutsch wohl und also da gibt es einige Verbindungen und war nicht auch sowas wie ein paar Rockbands, die auch, sagen wir mal, Weltruf hatten und die Scorpions, die dann irgendwie nach Moskau oder glaube ich sogar irgendwie nach Russland oder damals in die Sowjetunion gekommen sind.
Ja, zumindest ein Wind of Change, ne?
Ja,
Also.
genau. Also das war, glaube ich, schon nochmal ganz interessant und
Ja, es gab doch dieses Lied, der Sonderzug nach Pankow.
genau, das war dann Udo Lindenberg, dann der,
Der
glaube
Udo
ich, auch noch seinen
Lindenberg, genau.
Auftritt gekriegt
Ja,
hatte, dann
genau.
auch noch
Ich
vor.
erinnere mich dran, ja, dass es da irgend so ein. Es gab, glaube ich, einmal ein Festival, wo mehrere aufgetreten sind, Westkünstler sozusagen. Aber nochmal eins, glaube ich, wo einer explizit war. Vielleicht war das der Lindenberg. Ich weiß es nicht mehr genau, tatsächlich.
Ja, und dann gab es, glaube ich, auch noch ein verbindendes Element, zumindest in Berlin, das dann auch recht früh frühzeitig dann, glaube ich, zur Wiedervereinigung stattfand. Das war doch dann die Love Parade. Ich glaube, die hatte ja da auch, glaube ich, einen sehr verbindenden Charakter.
Ja, aber es war doch wahrscheinlich eher Mitte, Ende der 90er, oder? Es war doch nicht kurz nach der Wende. Also.
Ich glaub nicht. Ich glaube, das ging schon 1990 gar los oder so. Ja, das sollten wir
Das
nochmal
muss ich
recherchieren.
mal googeln.
Ja, guck doch mal, bitte.
Love Parade. Love Parade was an electric dance music festival and techno parade that originated in 1989
Oha.
in West Berlin. Also tatsächlich 89.
Da habe ich
Ha.
mich gar nicht so schlecht gelegen. Weil ich weiß zum Beispiel, ich war nie dort und ich wollte immer mal hin, obwohl ich also mit der Musik nicht so viel anfangen kann. Aber ich fand das einfach vom Erlebnis her wahrscheinlich als Tourist. Und ich habe dann als Student eben so in den frühen 90ern an der Bahnhofsbuchhandlung in Stuttgart gearbeitet. Und sah dann immer Leute in den ICE hüpfen, die alle sehr bunt gekleidet waren und da eben Ticket nach Berlin hatten. Und die kamen dann an dem Wochenende dann, also früh hin und irgendwie abends oder am anderen Tag dann wieder verkatert zurück.
Ja, das muss was Krasses gewesen sein. Es gab ja, glaube ich, in München mal etwas, das hieß Union Move.
Ja, okay.
Das sollte
Ähnlich,
sowas
eine
sein wie die
ähnliche.
Love Parade.
Ja, ähnlich meinte ich dann
Ja,
von der Struktur her,
wegen
ja.
Einheit und so, ne? Ja, also das gab es schon, aber es war halt bei weitem nicht so groß wie die Love Parade. Das kann man nicht vergessen. Das gab es, glaube ich, auch nur einmal oder so. Vielleicht zweimal.
Muss tatsächlich sagen, schade, dass die Love Parade mittlerweile dann mit dem Abschluss da in Duisburg oder dem Drama oder Katastrophe, kann man das eigentlich nennen, dann so einen schäbigen Abgang hingelegt hat, wenn man so will. Ne? Na gut.
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, es gab nochmal, man hat, glaube ich, trotzdem nochmal versucht, danach noch was zu machen. Oder zumindest war es im Gespräch. Aber ich glaube, das ist so wie Wetten, dass, ne? Da war eine Katastrophe und dann
Darf
ist es
man es
vorbei.
nicht mehr. Ja, ich denke auch. Da muss man sich wieder was Neues einfallen lassen. Aber da ist ja Berlin auch ganz gut drin, sich immer wieder mal mit neuen Sachen.
Erfinden, ja. Arm, aber sexy, wie man so schön sagte.
Ja, das stimmt auch wohl an manchen Stellen, genau. Nach wie vor.
Ja,
Wobei
ich
doch
kann dir.
München schöner als Berlin ist. Ne?
Wir wollen doch unsere Hörer behalten, Alex,
Ja,
bitte. Was sagt man nicht? Das
das
stimmt
stimmt wohl.
natürlich, aber
Nein.
sagt's nicht. Nein. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist zum Beispiel auch der Film Du, Herr Lehmann. Den
Ja.
fand ich deutlich eingängiger als den Film Sonnenallee. Bei
Stimmt, da geht
Sonnenallee
er die
habe ich
gleiche.
mich. Ja, genau. Die spielen ja auch gerade in der Zeit das Ende der DDR. Und bei Sonnenallee ist es so, dass viele Witze verstehe ich nicht. Ja, also da hat mir, also ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich es nicht verstanden habe, aber jemand, der die DDR kannte, hat mir erzählt, ja, der macht der eine Hauptmann oder was auch immer, oder verrenterte Polizist, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber der eine macht halt seinen Schrank auf und da hängt noch die NVA-Uniform. Ja, das verstehe ich nicht als jemand, der die DDR nicht kennt. Und auch gab es so, dass der eine Grenzposten, der hat diesen Grenzstein immer ein Stück weiter Richtung BRD verschoben. Das ist mir nicht aufgefallen, ja, überhaupt nicht. Aber bei Du, Herr Lehmann, war das so schon eher dieses Gefühl mit so, dann bist mit deinem Leben beschäftigt und plötzlich laufen die Menschen Richtung Grenze. So kommt das ja vor in dem Film. Und so ähnlich war es ja halt auch bei uns beiden irgendwo, wo wir gesagt haben,
Absolut.
da ist was passiert und wir haben es irgendwie in Erinnerung, aber wir wissen nicht mal mehr genau, wo wir da waren, was wir gemacht haben.
Ja, ich war dann ja arbeitsbedingt oder auch ein Jahr in Leipzig wohnhaft dann. Und das war dann 98, 99, also sprich dann fast 10 Jahre nach dem Fall, oder nee, 10 Jahre nach dem Mauerfall. Und es war schon lustig, da einfach sich dann auch so ein bisschen mit dem Ganzen nochmal zu beschäftigen. Und ich hatte dann eine nette Kollegin, da durfte ich auch mal mit einem Trabi fahren, das war auch sehr lustig und ein tolles Erlebnis. Und es gab immer noch so ein paar Marken, die einfach dann auch in Süddeutschland eben nicht ganz so zu Hause waren. Man kennt das jetzt heute alles mit diesem Rotkäppchen-Sekt beispielsweise, das ist so eine Marke, aber zum Beispiel eine Zigarettenmarke, die heißt F6 oder dann gab es eine Milchspeise, das waren Leckermäulchen. Also es sind so ein paar Sachen, die einfach dann auch so ein regionalen oder dann halt irgendwie lokalen Bezug dann irgendwie hatten. Das war schon sehr, sehr klasse.
Ja, ne, mir wurde gesagt, also wir hatten ja Nutella. Dort gab es ja nur Dossi. Da steckt das Ossi schon im Namen.
Okay.
Genau.
Ja, es ist schon lustig, denn dass manche Sachen eben halt auch kopiert wurden und manche waren dann trotzdem auch noch sehr, sehr original.
Ja, voll. Also da gab es ja noch den Goodbye Lenin, den Film.
Stimmt, den gibt's auch.
Der ja ein bisschen verklärt, finde ich, immer rüberkommt. Also es gibt ja den Begriff der Ostalgie, wo Leute denken oder ne, sagen, es gab einige Sachen, na, es gibt halt Leute, die denken, damals war alles besser. Weil sie auch gerne sagen, es gab, ne, das, den zu sagen, die Stasi hat dich halt nicht interessiert. So, die war halt da und das musstest du akzeptieren, dass sie da ist. Und dann hat das wenigstens einen Job. Und da gibt es halt viele Gegenden heutzutage noch in der ehemaligen DDR. Ich will nicht die neuen Bundesländer sagen, weil so neu sind sie nicht mehr. Aber ne, da hatte doch die, hatte nicht die SZ vor irgendwie 5 Jahren oder sowas mal so ein paar Diagramme gezeichnet mit, man sieht die Grenze immer noch, so zum Beispiel am Einkommensniveau und
Ja, das ist
sowas.
leider, glaube ich, auch Stand heute noch der Fall. Ich glaube, 17% Unterschied ist da nach wie vor.
Das
Das
ist
sind
Wahnsinn.
schon schlimme, schlimme Umstände.
Ja.
Ja.
Von wegen Aufschwung Ost.
Naja. Ja, und dass halt bestimmte Regionen auch, sagen wir mal, so ein bisschen dem Verfall preisgegeben sind, weil alle weggezogen sind, dann irgendwie, die irgendwie
Die
vorankommen
Jüngeren
wollten.
zumindest,
Ja,
ja.
die irgendwie vorankommen wollten, ja. Das ist schon sehr schade an
Ja.
Friedstein, denke ich mal.
Letztens haben wir, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, ein YouTube-Video, das aber zum Beispiel bei einem war. Weiß ich leider nicht mehr, was das war. Es war auf jeden Fall eins, wo viel Braunkohle im Tagebau abgebaut wurde. Und das war irgendwie so das Standardbeispiel für, naja, industrielle Entwicklung war es wahrscheinlich laut DDR, aber es war halt so ein Schandfleck von alles braun und sehr
Ah,
schlechtes
das ist
Wasser und so.
Bitterfeld, war das. Bitterfeld. Das ist jetzt ein Kurort
Eine grüne
quasi oder
Oase,
grüne Oase.
ja.
Genau.
Ja, dass sie das
Ja,
deutlich
schon
aufgebessert
toll.
haben, das ist
Ja.
schon toll, ne? Auf jeden
Ja.
Fall.
Das sind eigentlich so Erfolgsgeschichten, die man, glaube ich, auch viel mehr noch ein bisschen in die Breite bringen müsste, irgendwie, dass das auch eben tolle Effekte haben kann. Wobei ja so ein Strukturwandel immer schwierig ist. Das erleben wir an
Ja.
manchen anderen Stellen auch.
Ja, für mich war die größte Änderung, dass ich dieses Jahr nicht gefeiert habe, weil in Österreich ist natürlich der Nationalfeiertag in Deutschland
Ja,
nicht relevant und ein ganz normaler Arbeitstag.
die Frage wäre natürlich aber, wie berichtet denn die österreichische Medienlandschaft dann über den Feiertag? Oder ist es da überhaupt gar kein Thema? So.
Also tatsächlich höre ich ja, also habe ich kein Fernsehen, sondern ich habe nur Chromecast mit WLAN. Ich habe auch geschaut, also so Tagesthemen gibt es bei YouTube, aber es gibt kein Zeit im Bild. Es gibt schon einen Zeit im Bild-Kanal, aber der
Ja,
zeigt halt
aber
nicht die
keine
Zeit im Bild,
aktuellen.
sondern nur
Ja.
irgendwie spezielle Interviews oder sowas, wo ich mir auch schon hin und wieder mal was anschaue, so ist nicht. Dann von Podcasts her höre ich den Falter-Podcast und das war einfach gar nicht Thema. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ja, den hast du den Namen mit vergessen. Aber der ist auch ein österreichischer generell. Und die haben, glaube ich, keine Außenpolitik in dem Sinne. Haben sie, glaube ich, nicht darüber berichtet. Ja. Obwohl ja viele Flüchtlinge über Österreicher
Österreicher,
wahrscheinlich dann rübergekommen sind.
ja,
Also
stimmt
deswegen ist das, glaube ich, auch so. Dieser eine Tag ist zwar sehr markant, aber natürlich ist die Zeit davor auch, die zieht das Ganze ja in die Länge. Also diese Flüchtlinge, da gab es ja auch noch die Flüchtlinge, die in der
Prager
In Prag,
Botschaft,
ja, in der
ja,
Prager
genau.
Botschaft waren, genau, die ja dann über mit dem Zug zurücktransportiert wurden. Und dieser Zug musste voll den Umweg machen, dass er nochmal in der DDR vorbeikommt, so. Wo man sich auch gedacht hat, warum hat die DDR das so ausgehandelt, dass sie das wollen? Da hatte man ja Angst, dass die den Zug nicht durchlassen, nicht
Ja,
rauslassen.
genau, haben es aber gemacht dann.
Und
Und
dann hat
dann
mir eben
sind.
ein Freund erzählt, dass er, sein Vater ist nämlich Bahner und hat dort in der Station gearbeitet und dort kamen die Flüchtlinge an. Er hat gemeint, das war für ihn schon, er hat natürlich nicht verstanden, was das war, weil er war halt irgendwie 7 oder
Ja,
6 oder sowas,
klar.
aber dort, das war wohl sehr emotional, dass dort Leute angekommen sind, die in der
Ja.
Prager
Die
Botschaft waren
kam ja
dort.
dann in Hof in Bayern, glaube ich, an oder irgendwie so.
Genau, Hof war das ja. Ja. Und
Ja,
dann waren sie
schon.
frei.
Ja,
Schon krass.
Wahnsinn. Ja, toll. Ich glaube aber auch die sozusagen die alliierten Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg, die sahen das, also ich glaube, die Briten und die Franzosen sahen es auch eher ein bisschen skeptisch mit dieser Wiedervereinigung, weil sie halt die Sorge hatten, dass dann ein großes Deutschland wieder da irgendwie Unruhe in Europa bringt. Aber ich glaube, da haben wir uns Gott sei Dank auch irgendwie ganz positiv dargestellt.
Bis jetzt.
Ja, also da bin ich auch nach wie vor positive Grundhaltung da an der Stelle, dass wir da, glaube ich, schon gute Europäer sind.
Ja, also ich finde auch immer, das ist immer so ein bisschen schwierig, sowas zu argumentieren, aber die Deutschland hat viel auf sich gemacht seit dem Zweiten Weltkrieg. Hat, glaube ich,
Das
viel
war.
durchgestanden, ist sehr erwachsen geworden und hat auch erstaunlich viel Macht. Ja, also es wird ja oft jetzt hier bei dem Thema Ukraine-Krieg zum Beispiel war auch viel, kam es einem so vor, als hätte der Rest der EU auf die Entscheidung Deutschlands gewartet. Teilweise.
Bis vielleicht auf die Briten, die auch schon sehr
Die sind nicht in der
frühzeitig.
EU.
Ja, ich weiß nicht mehr. Ja.
Ja.
Ja, aber dafür, dass sie dann zum Teil ja da auch ihre eigenen hausgemachten wirtschaftlichen Probleme haben, haben die trotzdem sehr viel, glaube ich, für die Ukraine getan.
Ja, sie mussten, oder? Also ich meine, es gibt ja das Bukarester Memorandum, in dem gesagt worden ist, dass bestimmte Länder die Ukraine verteidigen, sollte sie angegriffen werden, darunter Russland, sehr lustig. Und das ist der internationale Vertrag, der bestimmte Länder dazu verpflichtet, wie die USA und England, ich glaube auch Frankreich, ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber unter die Siegermächte halt dazu verpflichtet, die Ukraine bei der Verteidigung zu helfen. Das ist die rechtliche Grundlage, warum es die Hilfe gibt. Deutschland ist moralisch verpflichtet, aber hat keine vertragliche Verpflichtung meines Wissens. Und das war ja eben das Krasse, dass dann wiederum zu sagen, dass Trump halt gesagt hat, das war auch echt schlecht in den Medien vorbereitet, fand ich, weil er gesagt hat, ja, dann gibt es halt denen halt keine Hilfe mehr. Und der bricht damit halt einfach den internationalen Vertrag.
Na, da ist ja König drin.
Ja. Auf der einen Seite könnte man sagen, nachdem Russland diesen Vertrag auch unterschrieben hat und Russland angegriffen hat, ist es der Vertrag eh schon nichtig, ne? Weil er sozusagen schon eine der Parteien ihn gebrochen hat. Aber das ist vielleicht eine Argumentation, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf. Internationales Recht, so.
Ja, da bin ich nicht der Profi drin.
Ja. Aber wie gesagt, das war, also
Ja,
das gibt diesen Vertrag
interessant,
und
ja.
das vergessen viele, weil der erklärt sehr viel, warum und überhaupt geholfen werden eigentlich muss. Ja.
Muss, okay.
Zu viel zur Politik, aber das nur
Ja,
ganz kurz.
ja. Dann freuen wir doch lieber uns über die deutsche Einheit.
Ja.
Und ja, ich wollte einen Aufhänger da noch bringen, und zwar, das wäre jetzt so ein bisschen die Wirtschafts- und Innovationskraft, die ja durchaus ja auch aus den neuen Bundesländern auch kommt. Denn zum Beispiel auch das MP3-Format kommt ja aus der Hochschule in Ilmenau. Also das hat ja damals in der Fraunhofer Gesellschaft dann in Ilmenau, glaube ich, der ein findiger Professor erfunden. Also von dem her ist das schon auch, glaube ich, eine ganz coole Erfolgsgeschichte. Solche Geschichten, finde ich, die gehen manchmal immer ein bisschen unter, und das müsste man eigentlich alles viel mehr noch ein bisschen wieder in das kollektive Gedächtnis zerren. Fände ich eigentlich ganz prima.
Ich glaube, das ist ja generell gut, wenn man sich mehr darüber auseinandersetzt, welche Erfindungen jetzt hier aus Mitteleuropa, um das mal allgemeiner zu sagen, tatsächlich
Ja.
kommen. MP3 ist halt im heutigen Sinne schon ziemlich veraltet, ne?
Natürlich,
Ach,
klar,
doch,
aber
noch
jetzt,
nicht verrutscht.
weil wir hier einen Podcast machen, dachte ich, passt das vielleicht noch
Ja.
ganz gut. Es gibt ja noch ein paar andere Dinge mehr, aber
Ja.
okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Danke dir, Robert.
Danke dir, Alex. Wie gesagt, heute am 5. Oktober 2025.